Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne.
Ja, guten Abend.
Damit sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema, denn das letzte Mal, als Sie hier waren, das ist jetzt etwas über ein Jahr her, da haben Sie uns das Gesundheitsbuch vorgestellt. Jetzt gibt es ein neues Buch, Mein Herz. Was gab denn den Anstoß für dieses Buch?
Eigentlich liegt das schon jahrelang zurück. Ich war mal herzerkrankt selbst, hatte eine Herzmuskelentzündung, nachdem ich eine grippale Infektion, eine wirkliche Grippe verschleppt hatte und damit hohem Fieber, was man nicht tun sollte und was ich meinen Patienten verbiete, nach Amerika geflogen bin und habe danach eben ein Vorflimmern gehabt und 3 Monate im Bett gelegen, habe es heute auskuriert, aber seitdem beschäftige ich mich eigentlich mit dem Herzen viel intensiver und vor allen Dingen auch mit dem Herzen nicht nur als Pumpe, sondern auch als Gefühlsorgan, als sehr sensibles Gefühlsorgan.
Und das war so der Moment, wo Sie auch mal richtig Todesangst hatten?
Ja, in dem Moment, wo dieses Vorflimmern anfing, war ich völlig aufgelöst, war außer mir, hatte maximale Todesangst und es schoss dann alles durch den Kopf. Also wenn nicht sterben mit einem akuten Herzstillstand, dann vielleicht herztransplantiert werden. Und als Arzt weiß ich ja nun sehr viel und habe gemerkt, dass ich mich in diesem Moment erstmal selbst stabilisieren musste, weil auch insgesamt eigentlich der Befund mir zwar transportiert worden ist und immer gesagt wird, ja, wir kriegen das alles hin, aber das, wir kriegen das alles hin, reicht ja dem Patienten nicht oder dem Betroffenen nicht, sondern er möchte ja gerade in dieser Todesangst, in dieser Perspektivlosigkeit oder Armut ja auch eigentlich in den Arm genommen werden und getröstet werden auch. Und da ist mir so klar geworden, dass wir das viel zu wenig in der Medizin haben, sondern wir gehen immer mit Fakten um, aber sehen den Menschen eben viel zu wenig eben als Menschen, der eben auch Gefühle hat und denkt und dass dieses denkende und fühlende System einfach auch Auswirkungen hat eben auf die Organe und speziell aufs Herz. Mal tiefer nachdenken, ob nicht Medizin mehr ist als nur ein Medikament rezeptieren, eine Operation durchführen oder eben eine Behandlung eben ganz sachlich nüchtern zu Ende zu führen.
Das heißt, es hat bei Ihnen auch tatsächlich ausgelöst, dieses ganzheitliche Denken?
Ja. Also ganz intensiv sogar. Und es hat das ganzheitliche Denken noch einen weiteren Aspekt mit ja initiiert, dass ich mir einfach sehr viel Gedanken gemacht habe und recherchiert habe seit der Zeit, wie es eigentlich um das Herz in der Geistesgeschichte steht, wie es in der Literatur, in der Philosophie, in der Religion eigentlich in den Kulturen verankert und habe dabei eben realisiert, dass das Herz im Mittelpunkt eigentlich aller Kulturen steht. Von Anfang an der Menschheit war das Herz so das zentrale Organ für Freude und auch für Leid, für Kummer und für Trauer und für Herzzerrissenheit, Herzflimmern durch Freude, Herzflimmern aber auch durch eine schwere Erkrankung, durch psychischen Druck oder auch, dass das Herz eben zerbrechen kann, zerreißen kann, dass es eben das zerbrochene Herz gibt, was bis dahin auch in meinen Vorstellungen mehr so das literarische zerbrochene Herz war. Mhm. Die Dichter und die Romanciers haben es über das zerbrochene Herz über viele, viele Jahrhunderte geschrieben, auch in verschiedensten Kulturen, aber dass das Herz tatsächlich brechen kann, das war mir nicht so bewusst. Und ich habe ja selbst erlebt, wie ich in einer ganz schweren Situation war. Damals gab es die Mikrotherapie ja noch nicht so etabliert. Das wird heute eben auch bestätigt durch die moderne Wissenschaft der Psychokardiologie, einer jungen Wissenschaft, wo eben Kardiologen feststellen, ja, wir müssen die Psyche einfach ganz anders mit einbeziehen oder auch aus der Psychologie heraus entsprechende Forschung durchgeführt wurden. Und dann hat man eben an Erdbebenopfern festgestellt, aber auch an Menschen, die schwere Ereignisse wie Kriege erlebt haben oder in einer Beziehung eben den maximalen Stress erlebt haben, dass deren Herz eben aussacken kann. Dass das Herz eben auf einmal ganz viel Volumen in sich schluckt und das nicht mehr das ganze Volumen, Herzblutvolumen auspumpen kann und das Herz eben in so einer Stresssituation, weil der Körper mit Adrenalin überschwemmt wird, eben stehen bleiben kann.
Hat sich für Sie persönlich in Ihrem Leben was verändert nach dieser eigenen Erfahrung, nach dieser Herzkrankheit? Haben Sie da den Rhythmus auch ein bisschen verändert?
Ja, also erstens natürlich dieses Gefühl, einfach dankbar sein zu dürfen, zu leben. Das habe ich ja am Grab meines Bruders erfahren und dass wir nicht entscheiden, wann wir kommen und wann wir gehen. Aber dann eben auch gerade mit meiner eigenen Erkrankung festzustellen, du musst einfach das Leben ja ganz anders gestalten. Nicht nur dankbar zu sein, möglichst eben auch die Situation, in der du dich befindest, intensiv momentan zu leben. Nicht nach vorne zu schauen, auch nach vorne, aber nicht so eine ganze Lebensplanung versuchen zu realisieren, sondern den Moment viel intensiver ausschöpfen und Das passiert bei mir auch. Also ich bin, wenn ich auch das Interview jetzt mit Ihnen führe, ja hier und ich bin nicht woanders. Ich bin ganz, ganz präsent und denke nicht an nachher. Könnte ja hier auch ein Flugzeug gleich drauf fallen, das wissen wir ja nicht.
Diese Endlichkeit.
Real, diese Endlichkeit ist ganz, ganz, ganz real und deswegen sollten wir auch sehen, dass wir so intensiv und so liebevoll und so gestalterisch und so kreativ und so solidarisch wie irgendwie möglich dieses Leben bewusst leben. Vor allen Dingen, weil wir die einzigen Organismen scheinbar sind, die mit Bewusstsein existieren.
Für den Außenstehenden sieht es so aus, als würden Sie trotz alledem noch so ein Leben auf der Überholspur fahren und leben. Jedes Jahr ein Buch oder auch zwei Bücher, wie in diesem Fall jetzt. Sie halten Vorträge, Sie leiten mal ebenso Ihre eigene Klinik, Sie praktizieren. Wo finden Sie da noch die Zeit für sich selbst?
Es ist eigentlich mehr so die Kontinuität. Das ist also auf der einen Seite das Leben genießen, mit Freude gestalten, auch die schweren Dinge des Lebens. Und die haben wir in anderen Familien ja auch, hammerhart auch eingeschlagen. Aber diese Freude, einfach leben zu können, das ist das eine. Auf der anderen Seite das, was man tut, eben auch mit bewusst zu machen und gleichzeitig Ruhepausen einzuführen. Das mache ich. Ich mache ganz klar Ruhepausen zwischendurch. Ich nehme mich auch raus. Ich nehme mich auch zwischendurch immer wieder raus. Und das schaffe ich sehr gut in meiner gesamten Arbeitsplanung. Das finde ich auch wichtig, dass man einfach, und das kann ich von 0 auf 100, kann ich runterfahren. Ich kann richtig weg sein. Ich denke dann auch nicht mehr an mein Institut oder an irgendwelche Aufgaben, die ich habe, sondern die sind dann ausgeblendet. Und ja, und dann schalte ich mein Leben wie andere sicherlich genauso oder vielleicht und auch anders sicherlich so, wie ich das für mich gut finde und habe eigentlich eine Spannung und Entspannung Situationen für mich immer geschaffen und schreiben zum Beispiel ist für mich auch eine ganz entspannende Sache. Ich genieße das zu sitzen, zu schreiben, in Ruhe nachzudenken, meine Gedanken aufs Papier zu bringen. Das ist ein halb meditativer Ansatz für mich. Es gibt so viele schöne Sachen und die machen das Herz ganz weit. Die machen auf einmal die Seele auch ganz entzückt und hopsend und das ist schön.
Sie wollten ja ganz früher auch mal Pfarrer werden. Haben Sie sich da auch schon mal überlegt, wo die Seele eigentlich liegt? Liegt die im Herzen? Liegt die im Bauch?
Also ich fühle sie und sie wahrscheinlich genauso wie viele Menschen ja auch eigentlich im Herzen, dass wir das Gefühl haben, das muss ja eigentlich die Seele sein. So hat es ja viele Kulturen ja auch beschrieben, bis hin, dass Augustinus ja beschrieben hat, die Liebe Gottes, des Schöpfers, erreicht mit dem Feuer des Schöpfers das Herz und beseelt den Menschen. Und das findet man in allen Kulturen wieder. Das findet man bei den Veden wieder, dass das ganze Universum und die schöpferische Kraft im Herzen ist, dass im Herzen Buddhas das ganze Weltall repräsentiert wird. Und das ist vom Gefühl so, obwohl wir ja heute wissen, durch die modernen neurowissenschaftlichen Studien, psychologischen Studien, dass natürlich das Gehirn denkt und fühlt und dass der Verstand im Gehirn stattfindet und die Beziehung zwischen Gehirn und Körperreaktionen über das unbewusste Nervensystem aktiviert wird. Wenn man das mal unterscheidet, Körper, Seele und Geist, das, was wir mitbringen auf diese Erde und wieder mitnehmen, wohin auch immer wir es mitnehmen, das ist das, was uns auch verbindet mit allen Menschen, intuitiv verbindet mit allen Organismen, mit dieser Erde, mit dem Kosmos. Das ist für mich eigentlich das, was Seele, Anima, was da im nichtstofflichen Bereich wirkt. Geist ist das Denkende, das Fühlende in uns mit dem Gehirn verbunden und dann der Körper eben als Chassis. Deswegen ärgert mich ja auch in der Medizin so, dass wir nur das Chassis behandeln, dass wir einfach nicht begreifen, dass jemand, der eine Arthrose hat des Hüftgelenkes, im Grunde gar nicht krank ist, er hat ein defektes Chassis. Aber wenn er leidet und die Schmerzen ihm nicht genommen wird, dann wird auch letztendlich sein Geist verändert, dann wird er psychisch krank unter Umständen, dann wird er richtig krank gemacht und dann leidet letztendlich auch die Seele. Und von daher glaube ich, dass die Seele wirklich durch uns durchdringt in alles. Und von allem wir auch wieder durchdrungen werden.
Ja. Für Professor Bernard war das ja damals so, dass er wirklich das Herz nur als Pumpe gesehen hat. Das heißt also, bei einer Herztransplantation wurde eine Pumpe durch eine andere ersetzt. Wie ist denn das jetzt aber, wenn man davon ausgeht, dass da die Seele und die Gefühle drin sind?
Ja. Eine ganz tolle Frage, eine ganz wichtige, eine wesentliche Frage. Was ist, wenn verändert man sich?
Fühlt man dann
fühlt
mit dem
man
Herzen
anders?
Des anderen?
Ich kann Ihnen das ja nicht beantworten, weil ich es ja nur nicht selbst erlebt habe. Aber ich habe diese Frage auch herztransplantierten Menschen gestellt. Und ich habe gerade einen Mann vor Augen, den habe ich im letzten Jahr interviewt im Bayerischen Rundfunk. Und der sagte, ich habe mich nicht verändert. Weil es ja verrückt ist, das Herz schlägt ja auch. Das Nerven durchtrennt, das vegetative Nervensystem ist durchtrennt, aber es schlägt. Das Herz schlägt. Das ist ja auch so ein Phänomen, was wir bis heute nicht beantworten können, warum schlägt denn das Herz eigentlich? Warum schlägt das immer weiter? Warum schlägt es auch, selbst wenn man es aus dem Körper rausnimmt, da ist ja dieser Schrittmacher, der schlägt. Und wie ist das? Ja, das können wir natürlich physiologisch erstmal beantworten. Da gibt es die Mineralien, das Natrium, das Kalium und das Magnesium, und die führen, das führt dazu, dass es eben ständig eben auch noch die Herzerregung aktiviert wird. Aber wir wissen gar nicht, warum so ein Zellhaufen nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen eigentlich im Mutterleib anfängt zu schlagen, bevor da überhaupt ein Wesen sichtbar ist, und es hört dann auch irgendwann mal auf zu schlagen. Fragen, die wir nicht beantworten können, die wir im Moment und heute nicht beantworten können, die aber die Augen ganz groß werden lassen, das Staunen und den Respekt und vor dieser wunderbaren Schöpfung einem erstmal gibt und gleichzeitig die Forscher animiert, natürlich weiter zu forschen. Aber ein Transplantierter und dieser junge Mann haben mir gesagt, nein, ich habe ihn nicht verändert, aber jetzt wird es interessant, gesagt, ich möchte aber, als ich ihn gefragt habe, ob er den nicht mal kennenlernen würde, der ihm das Herz geben, dann sagt er, nein, das möchte ich nicht. Weil ich weiß ja, wenn das vielleicht ein Mörder wäre, ob nicht dann doch was auf mich übertragen wird.
Ja.
Ich kann mir das nicht vorstellen, aber es ist natürlich nur uns allen. Also genau diese Frage, nicht? Ja. Was ist, wenn du ein anderes Organ kriegst? Überträgt sich dann eigentlich was Nichtstoffliches auf uns selbst?
Insbesondere, wenn wir davon ausgehen, dass die Gefühle im Herzen ja verankert sind.
Wenn die da verankert sind. Ich glaube eben, dass das Herz einfach diese Kopplung, die eben durch das unbewusste Nervensystem, durch den Sympathikus, der das Herz schneller schlagen lässt, und der Parasympathikus, der es eben bremst, dass das in der Verbindung mit dem limbischen System, also unserem System mitten im Gehirn, in dem eigentlich das Denkende und Fühlende eigentlich zusammenkommt, wo Emotionen auch mit eingekoppelt sind, wo das Gedächtnis lokalisiert ist, dass von dort eigentlich aus die Verbindungen über das unbewusste Nervensystem eben in den Körper hineinragen, das Herz erreichen, den Darm erreichen, die Augen erreichen, die Blase erreichen, alles erreichen, die Haut erreichen. Ja, und dass, wenn wir uns freuen, die Augen groß werden und wenn wir Angst haben, und strahlen und feucht werden und das Herz schneller schlägt, und wenn wir Angst haben, die Härchen sich aufstellen und wir uns wegducken, weil wir wegspringen wollen und jetzt einfach ein übermäßiger Stress da ist, dass das einfach eine wunderbare, komplexe Kopplung ist und das eine, das wie das andere eben berührt wird im Körper und von daher immer auch gemeinsam reagiert und von daher auch gemeinsam in allen Teilen eigentlich auch die Seele.
Schlagen Frauenherzen anders als Männerherzen?
Ja, eindeutig. Ich bin froh, dass es die Gender-Oriented Medizin gibt, also die Frauen unter die geschlechterspezifische Medizin immer mehr von Frauen in der Welt, von Frau als Wissenschaftlerin ins Leben gerufen, vor allen Dingen, um rauszufinden, gibt es da Unterschiede. Wir sind da sicherlich ganz am Anfang, aber wir wissen beispielsweise, dass Frauen ganz anders auf einen Herzinfarkt reagieren. Bei Männern geht das mehr in den Arm hinein und mehr der Druck im oberen Teil des Brustkorbes. Bei Frauen ist es mehr Übelkeitsempfindungen, mehr Druck auf den Darm, eher auch solche Symptome wie beim Mann, aber eher auch andere. Deswegen werden Frauen auch häufig nicht sofort mit solchen Symptomen zum Kardiologen oder in die kardiologische Ambulanz eingeliefert, sondern sind dann erstmal auf der Gastroenterologie, also auf der Abteilung für Innere Medizin und Magen-Darm-Geschichten. Und wenn man dann nicht klug ist und auch einen Blick für diese fraulichen Symptome eines Herzinfarktes hat, dann kann das auch mal natürlich ins Auge gehen in der Versorgung.
Und das Herz leistet ja auch wirklich Schwerstarbeit jeden Tag. Wie oft schlägt es?
Ja, 60 Mal in der Minute und 3,5 Milliarden Mal in einem 70- bis 80-jährigen Leben. 3,5 Milliarden Mal. Und in der Regel auch ganz rhythmisch und ganz, ganz konsequent. Und deswegen ist für mich auch so wichtig, dass vorsorgend in der Medizin viel mehr passiert. Dass man mehr aufgeklärt ist über das, was passieren kann im Körper. Und aus diesem Grund fordere ich ja seit langer Zeit den Gesundheitsunterricht in den Schulen, dass die Kinder einfach lernen, das Herz, die Wirbelsäule, den Magen-Darm-Trakt, die Erkrankung, wie sie sich äußern, was man tun kann, damit sie einfach ja mit viel mehr Selbstbewusstsein ans eigene Leben rangehen können, auf der anderen Seite mit einer ganz anderen Selbstwahrnehmung leben können und auch wissen, wie sie von leicht nach schwer welche Schritte gehen müssen, wann sie zum Arzt müssen, was sie auch selbst tun können. Das wissen wir ja alle als Erwachsene gar nicht mehr. Also weder Sie noch ich sind dann das in der Schule mitgekriegt. Bin zum Glück Arzt geworden, deswegen weiß ich mehr. Aber der normale nicht-medizinische Erwachsene hat da in der Regel keine Ahnung und läuft aus diesem Grund ja auch häufig dann eher mehr zum Arzt, ist dann aber frustriert, weil auf der anderen Seite zu wenig Zeit ist und er nach 18 Sekunden, wie das ja im Schnitt stattfindet, unterbrochen wird und nach kurzer Zeit auch wieder draußen steht, ohne dass er wirklich weiß, was er hat.
Wie groß stellt man sich das Herz denn eigentlich vor?
Wie eigentlich eine Faust. Wenn ich eine Faust mache, also die individuelle Faust, das ist eigentlich so das Herz. Und es sieht auch nicht aus wie dieses Herz, was wir alle kennen vom St. Valentinstag.
Woher kommt das eigentlich, diese Form?
Ja, das ist auch so ein archetypisches Symbol, wie Yin und Yang auch. Es spricht uns an alle, oder das Yin und Yang-Symbol spricht uns alle an, also ne, zwei unterschiedliche Hälften, die aber gleich erscheinen und dann oben die Einkerbung beim Herzen und unten die spitz zulaufende Element, das findet man schon in Höhlenmalereien, in Spanien schon gefunden. Ist lange darüber nachgedacht worden, was es bedeuten kann, bis heute sicherlich nicht schlüssig beantwortet. Kann auch aufs Efeu zurückgeführt werden, vielleicht als immergrün, als lebensgrün, hat ja auch eine ähnliche Form, oder es aus meiner Vermutung irgendwie auch könnte es ein androgynes Symbol sein, also oben die Kerbe für den fraulichen Schoß, unten das Phallische des Mannes und dann die beiden Hälften symmetrisch, sodass man sie aufeinander klappen kann und gleichzeitig, deswegen sage ich androgyn, die Gleichheit von Mann und Frau eben auch symbolisiert. Und
das
die
ist
rote
aber eine
Farbe,
schöne Definition eigentlich, ja.
Ja, also das ist so meine Analyse und ich glaube, dass das auch das ist, was wir uns alle wünschen und was uns deswegen auch wieder hinzieht. Und die rote Farbe ist eigentlich die Farbe der Leidenschaft, des Feuers, des was uns auch immer alle anspricht und was uns eben auch letztendlich auch in der Farbe Energie gibt, durchflutet und auch Kraft gibt. Und von daher kommt es aus meiner Sicht nicht von ungefähr, dass das eben auch ja in allen Kulturen auch immer wieder so ein Symbol des Herzens ist und gewesen ist. Mhm. Also meine Forderung, die Zukunft der Medizin ist wirklich zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde und psychosomatischer, psychosozialer Medizin aufgehängt. Mhm. Das ist das Gefäß, in dem Medizin der Zukunft gestaltet werden muss. Das ist das eine. Das zweite ist, dass vieles, was erkannt wird, im Grunde durch Weiterbildung ja verpflichtend weitergegeben werden müsste. Mhm. So, das eine, was wir heute schon wissen, das andere, was ich aus anderen Heilweisen eigentlich als Erfahrungsschatz mitbringe. Und deswegen sollte man auch immer aus meiner Sicht ganz genau hinhören, was andere Kulturen auch zu sagen haben. Nehmen wir die Akupunktur. Es gibt eine große Studie der Techniker Krankenkasse mit 200.000 Patienten und 20.000 Ärzten, die wirklich rausgearbeitet hat, dass die Akupunktur sehr wohl hilfreich ist bei Rückenschmerzen oder bei Kopfschmerzen und anderen Erkrankungen. Nicht, wenn es große Veränderungen gegeben hat, aber überall da, wo es funktionelle Veränderungen gegeben hat. Und das wissen die Chinesen seit 3.000 Jahren. Das heißt, sie haben eine riesen Statistik von Milliarden von Menschen, die so behandelt worden sind. Und wenn man mal ehrlich ist und guckt in alle Kulturen, dann wissen wir, dass auch die Massagetechniken auch immer wieder an Stellen stattfindet, wo auch die Akupunktur ihre Nädelchen reinsteckt. Also man muss nicht unbedingt die Nadel reinstecken, man kann ja auch viel mit Akupressur oder Shiatsu oder mit sonstigen Formen von Trägerpunktmassagen eigentlich auch lösen.
Aber gerade weil das ja von den Chinesen schon seit Jahrtausenden bekannt ist, weshalb wird das so wenig übernommen und so wenig angenommen?
Tja, wir stecken das ganze Forschungsgeld natürlich in chemische Prozesse. Das ist auch gut so. Also das kritisiere ich auch nicht. Wir haben fantastische Medikamente bekommen. Also wir könnten heute nicht transplantieren und hervorragende Erfolge in der Transplantationstechnik vom Herzen, von der Leber, von Nieren, von Lungen und anderen Organen hinbekommen, wenn wir nicht eben auch diese hervorragende, hochentwickelte pharmakologischen, medizinischen Ansätze hätten. Oder auch wenn wir nicht die Antibiotika hätten, hätten wir wären viele Menschen schon an auch banalen Erkrankungen gestorben. Also das sind hervorragende Ansätze. Aber auf der anderen Seite müssten wir genau das Gleiche tun, das gleiche Volumen nochmal in die traditionellen Heilweisen hineinbringen.
Da und vor allen Dingen schon in die Ausbildung, damit überhaupt auch die jungen Ärzte überhaupt schon in die richtige Richtung gehen.
Und dann ganz klar, Parallelprozess absolut in die Ausbildung. Also sowohl die naturerkundlichen Verfahren, die balneotherapeutischen Verfahren, also die ganzen wassertherapeutischen Verfahren, die auch unsere Kultur ja schon seit Jahrhunderten auch mit anbietet, aber auch in die ayurvedische Medizin. Teile der ayurvedischen Medizin, der chinesischen Medizin, der verschiedensten Ansätze bis hin zu komplementären Ansätzen wie die Osteopathie, die auch bisher ja vom System nicht abgerechnet wird, einfach in die Grundausbildung der Ärzte mit reinbringen. Absolut richtig, absolut richtig. Das eine ist der Ausbildungsweg, der andere Weg ist der Forschung, um da zu investieren. Und ich meine, wir hätten keine Medikation mit Aspirin, wenn die Naturheilkunde nicht schon vor Jahrtausenden von Jahren die Weide als Salicylat-Lieferer entdeckt hätte. Heute synthetisieren wir dieses Salicylat. Ja, und dadurch ist Aspirin entstanden, aber es kommt aus der Naturheilkunde. Oder Eiben sind im großen Stile, vor allem in Amerika, abgeholzt worden. Also Bäume, die 3000 Jahre wachsen. Also fantastische, kräftige, wunderschöne, schöne Pflanzen. Als man entdeckt hatte, dass die Eiben einen Extrakt liefern, der antitumorös wirkt, hat man die Eiben gefällt. Mhm. Und das extrahiert. Heute zum Glück kann man synthetisieren. Also daraus ist Taxol entstanden, was in der Chemotherapie ein ganz wesentliches Element ist. Und ich hoffe, dass wir daraus auch lernen und nicht im Großmaßstab jetzt den Urwald umkrempeln und einfach einfach Pflanzen suchen, die es bisher noch nicht im klinischen, die bisher noch nicht im klinischen Alltag eingesetzt werden und dann auf einmal wieder ganze Wälder ruinieren und Landstriche ruinieren, weil nur weil wir wieder was Neues entdecken. Nein, wir sollten im Grunde aus diesen Ansätzen lernen, genau hinhören, genau gucken, was ist in den traditionellen Heilweisen eigentlich vorhanden und dann versuchen auch natürlich da mit umzugehen. Und zwar vorsichtig, sowohl was den Menschen anbetrifft, als auch was die Natur anbetrifft.
Ein paar Punkte haben wir jetzt schon angesprochen. Was können wir tun, damit das Herz gesund bleibt? Bewegung zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also die alte Medizin der Inder, die ayurvedische Medizin, sagt ja, es gibt drei Prinzipien, mit denen wir lange leben können. Das schon vor tausend von Jahren formuliert waren, dass der Mensch 120 Jahre alt werden kann. Das ist also nicht was Neues. Das bestätigt eigentlich auch die moderne Forschung, dass das scheinbar geht, dass solange auch die Zellen sich teilen könnten und auch das Herz schlagen könnte. Und das heißt nicht nur dahin vegetieren, sondern auch bewusst leben können. Es gibt die Insel der Hundertjährigen in Japan, okay, wie bei Okinawa, und da wohnen 700 Menschen, die sind über 100 Jahre alt und sind das, was weiß ich, mit 100 noch journalistisch tätig, ja, ja, oder stehen auf dem Markt und verkaufen noch.
Die sind einfach jung geblieben im Kopf und ja, im Herzen, genau, womit wir wieder beim Thema sind.
Ja, und deswegen haben die alten Ayurveden gesagt, bewegen, 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 also in der Bewegung bleiben. In der Bewegung liegt auch die Bewegung des Gehirns, des Herzens und des Gehirns.
Also, turne bis zur Urne.
Turne, genau, genau.
Ja.
Das ist diese Turne bis zur Urne. Auch immer wenn ich das so in die
Das werden Sie jetzt nicht mehr
trage,
los.
Das werde ich nicht mehr los, nein. Ja, und dann eben Ernährung. Ich habe was gegen diese ganzen Diäten. Wir haben ein Prinzip, das ist das mediterrane Prinzip. Das heißt nicht, dass alle Menschen Olivenöl essen müssen, sondern ungesättigte Fettsäuren. Da geht es um die Prinzipien. Mehr Gemüse und Obst, und zwar die heimischen, ja, mediterran eben mehr mit Zitrusfrüchten und Tomaten. Und hier sind das eben auch Tomaten, Gurken, Salate und so. Darum geht es. Äpfel, Birnen, Erdbeeren. Also Obst und Gemüse, da sagen wir heute fünfmal eigentlich am Tag. Das ist auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährungskunde. Ich habe gerade in den letzten Tagen recherchiert und gesehen, dass es wird empfohlen, nicht nur fünfmal, sondern achtmal. Aber bleiben wir mal bei fünfmal. Und dann eben ein-, zweimal in der Woche Eiweiß in Form von Fisch oder Fleisch, wobei Fisch eben als Meeresfisch scheinbar gesünder sein soll. So auch da wieder das mediterrane Prinzip. Und viel, viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Das heißt also 1,5-2 Liter zusätzlich als Flüssigkeitsmenge zu dem, was man eigentlich durch Suppen und Obst und Gemüse zuführt, ist eigentlich so das Prinzip. Also die Ernährung und die Lebensfreude. Wenn man das hat, wenn man die Lebensfreude auch hat, also Bewegung, mediterrane Kost und die Lebensfreude, heißt also sein Leben so gestalten, wie man es selbst für gut befindet, dass das Herz lacht, das Herz sich freut. Und wenn man angespannt ist, weiß, wie kann ich mir wieder Entspannung schaffen, ob das jetzt Sport ist, ob das ins Theater gehen ist, ob es ein Buch lesen ist, ob das mit Freunden feiern ist oder ob man einfach nur meditiert, sei mal dahingestellt, hat jeder sein eigenes Prinzip. Aber diese drei Komponenten machen das Herz froh und wirken sowohl auf den Kreislauf als auch auf die Entwicklung von Gefäßsystem und Herzsystem und gleichzeitig eben auch auf die Seele ein.
Wenn wir mal kurz gemeinsam noch durch Ihr Buch blättern. Sie haben einmal ja den medizinischen Teil. Ja. Am Schluss geben Sie Gesundheitstipps. Und in der Mitte, da haben Sie wirklich ganz interessante Geschichten recherchiert und rausgefunden. Das Herz in der Mythologie zum Beispiel. Die alten Ägypter, die das Herz extra erst rausgenommen haben, alle anderen Organe auch, aber das Herz hinterher wieder rein getan haben.
Sie haben es eben selbst mumifiziert, weil die Ägypter eigentlich in ihrer Mythologie als Organ empfunden haben, das das gesamte Leben speichert. Wie so eine digitale Platte. Alles wie eine Festplatte des menschlichen Körpers. Alles wird dort gespeichert und beim Übergang ins Totenreich vom Totenrichter Osiris gewogen und wollte rausfinden, ob man eben Rechenschaft gelebt hat und eben ins Himmelreich kommt oder in die Hölle. Also die Ägypter hatten das schon. Ja. Lange vor der christlichen Lehre diese zwei Reiche, die auf den Menschen zukommen. Die Azteken haben das Schönste, was es der Mensch hatte, dem Sonnengott geopfert, das Herz, weil sie die die Sonne wieder aufgehen lassen wollten. Das ist für uns ein brutaler, tragischer, unmenschlicher Akt, den wir uns gar nicht vorstellen können, dass es so gewesen sein kann. Aber sie haben aus ihrer Mythologie heraus eigentlich das Schönste geopfert, das Herz von den schönsten Jungen und Mädels der damaligen Zeit, und sind unter anderem aufgrund dieses Opferganges, aber vermutlich wegen des ganzen Goldes, was sie gehabt haben, dann von Europäern damals eben durch die spanische Invasion eben hingeschlachtet worden. So gibt es eben vielen Kulturen, vielen Stämmen, auch der Indianer, auch beispielsweise der Ashanti, schwarzen afrikanischen Bevölkerung, auch das Herz verspeisen, Kannibalismus eben auch das Verspeisen, also den kräftigen, den starken Gegner einfach verinnerlichen, um das Herz, die Herzenskraft des anderen eben auch selbst zu bekommen. Das war natürlich die Barbarei. Wenn man dann weiterguckt, Epos von Gilgamesch, hatte ich vorhin schon mal darauf hingewiesen, Mesopotamien, wo der brutale Halbgott-Herrscher Gilgamesch durch seinen Sklaven eigentlich erlebt, dass ein Phänomen, eine Gefühlsebene eigentlich Unsterblichkeit erlangt, nachdem er in der ganzen Welt gesucht hat, wie kriegt er die Pflanze der Unsterblichkeit, weil er Halbgott, er wollte Gott werden. Und er herausfindet also, dass die Unsterblichkeit eigentlich nur erzielt werden kann durch die Liebe. Die Liebe zum Menschen, zur Natur, zum Kosmos insgesamt. Und das war auch der Punkt, vor 5000 Jahren eben geschrieben, dieses Epos von Gilgamesch, der Punkt, wo eben die Barbarei besiegt wurde und die Zivilisation begonnen hat. Und das eben mit der Liebe des Herzens.
Mein Herz, auf jeden Fall sehr spannend zu lesen. Aber damit nicht genug, kaum waren Sie damit fertig, haben Sie gleich das nächste rausgebracht, nämlich Gesundheitstipps für die Tasche.
Ja, für ganz kleines Geld einfach, dass man, mir geht es eigentlich darum, wenn ich sage, wir müssen ein anderes Bewusstsein für uns selbst bekommen, und das, da komme ich wieder so in die Tradition der Aufklärer. Kant hat ja eben gesagt, wir müssen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit heraus selbst wissen, was mache ich einfach mit den, für mich selbst, was tue ich, wie kann ich ein paar Übungen am Tag, Sportübungen machen. Ich mache jeden Morgen 15 Minuten, mache ich meine Gymnastik, das kann jeder auch, wenn man sich daran erinnert, was man früher in der Schule gelernt hat oder im Kindergarten, dann sollte man einfach einfache Übungen machen, die sind da drin, oder ein paar Ernährungstipps, wie kann ich mich vernünftig ernähren, wie ist die Wirbelsäule aufgebaut, wie funktioniert das Herz, was kann ich selbst tun, und dann gibt es hinten noch eine Möglichkeit auch zu notieren, was habe ich eigentlich heute getan, damit ich auch einen Überblick bekomme, und das habe ich eben für ein paar Euro gedacht, das ist vielleicht für jeden möglich, einfach sich zu orientieren, das kann man sich in die Küche hinstellen und mal drin oder drin blättern, das ist ja in einem Ringheft eingebunden, also als Ringheft rausgegeben, sodass es eben dass man es eben auf jeder Seite aufstellen kann und dann eben ja bis zu ohne turnen kann oder stark durch Magerquark.
Das wollte ich gerade sagen. Das wäre natürlich der einzige Spruch, der Turne bis zur Urne noch ersetzen könnte. Stark durch Magerquark. Haben Sie noch so ein paar solche
Sätze? Völlig bekloppt, aber ich dachte, irgendwie muss man auch mal zwischendurch lachen können.
Das heißt, Sie haben sich
aber das habe ich mit den Kindern auch gemacht. Ich habe ja im vorletzten Jahr, habe ich ja mit 10.000 Kindern in der SAP-Arena die größte Unterrichtsstunde der Welt gemacht. Da habe ich auch dieses stark durch Magerquark, und dann ging ein Lachen durch diese Arena. Das war wunderbar.
Und da haben Sie sich einfach mal eben so in den Wald gestellt mit diesem Plakat.
Genau.
Ich meine, das muss man auch erst mal bringen. Sehr schön. Und kostet?
5 Euro.
Professor Dietrich Grönemeyer, ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Ja. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Alles Gute, bleiben Sie fit und fröhlich weiter so.